Cars and Spirit. Deine Reise beginnt hier. Willkommen zum Podcast der Veranstaltungsreihe im Nationalen Automuseum.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich zu Cars and Spirit, der Andacht im Automuseum. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Thomas Schmidt und ich komme tatsächlich aus diesem kleinen Dorf Ebersbach, bin hier geboren. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, am Ortsschild haben wir jetzt Hochschulgemeinde stehen. Das ist übrigens die einzige in ganz Deutschland. Das heißt, wenn Sie ein Ortsschild Hochschulgemeinde sehen, sind Sie im Bietelsaar. Aber noch stärker ist natürlich das Automuseum, was wir hier haben. Und ich würde sagen, das spektakulärste Europas. Ich weiß nicht, ob Sie mir da widersprechen, aber ich finde es großartig und interessant für mich, der ich hier wohne und tatsächlich auf das Automuseum blicke und den Parkplatz, der manchmal genauso spannend ist, was innen passiert. Aber auch das Straßenbild hat sich manchmal verändert. Genau, wenn du mir jetzt nächstes Bild mal gibst, so sieht schon mal unsere Dorfstraße aus, auch eher ungewöhnlich. Ich hatte das schon kurz bei der Einleitung oder dem Aufruf da gesagt, ich habe mit meiner Familie mehr als 16 Jahre in Vietnam gelebt. Ich bin nämlich Arzt und war Missionsarzt und habe da im Bereich Gesundheit und Armutsbekämpfung gearbeitet. Und wir haben damals in Hanoi gelebt. Damals hatte Hanoi 2,6 Millionen Einwohner. Und Sie werden mir kaum glauben, aber die Hauptstadt des Landes, Vietnam, mit fast 3 Millionen Einwohnern, hatte eine Verkehrsampel. Eine Ampel. Da hatte Ebersbach damals schon mehr als Hanoi. Und es gab kaum Autos und das ganze Straßenbild war geprägt von ganz vielen Fahrrädern, Rikschas und Motorrädern. Und mich hat tief beeindruckt, wie die Menschen Dinge transportiert haben in Vietnam. Und ich habe ein paar Bilder mal mitgebracht. Genau, das ist zum Beispiel hier so, wie Fahrräder transportiert werden. Und das nächste Bild. Sehr beeindruckend, die leben übrigens noch, die Schweine. So werden die da transportiert, nicht immer, aber immer mal wieder. Nächstes Bild. Genau, auch so Verkehrssicherheit würde man in Deutschland auch eher einen Herzinfarkt kriegen, wenn so ein Teil dann in die Kurve oder in die Kreuzung eingefahren wird. Nächstes Mal. Kühlschranktransport geht auch so. Ich weiß nicht, wer sich das von Ihnen zutrauen würde, aber durchaus üblich. Und das sind übrigens Tet-Bäume. In Vietnam, ähnlich wie in China, feiert man das Neujahrsfest nach dem Mondkalender und das ist ein ganz klassisches Geschenk. Und um die Tet-Zeit, das ist meistens so im Februar, sieht man unzählige Motorräder mit solchen Bäumen. Mein Freund und ich haben das übrigens auch gemacht, das sind nicht ganz so große Bäume, aber ähnliche. Und dann habe ich noch einen kurzen Filmclip mitgebracht. Was denken Sie, hat der junge Mann da transportiert? Irgendwelche Ideen? Wie bitte? Nur Mut. Nee? Körbe, genau. Das sind Fischreusen, also womit man Fische fangen kann. Ganz spannend. Das habe ich so ein bisschen in einen Teil meines Lebens mit hineingenommen, was ich da alles an Verkehrsmitteln erlebt habe. Ich muss aber auch gleich was beichten. Ich bin gar nicht so der totale Autofreak. Auch wenn ich diese Design von diesen alten Oldtimern wirklich klasse finde, ich fahre tatsächlich lieber Fahrrad, muss ich gestehen. Und als ich angefragt wurde, ob ich hier auch mal eine Andacht mache, habe ich das gerne zugesagt und habe so überlegt, wo habe ich denn so eine Verbindung zu Autos? Oder gibt es irgendeine Story in meinem Leben, die irgendwie, wo ich so connecte, vielleicht mit einem bestimmten Fahrzeug oder was? Und für mich selber unerwartet habe ich zuallererst an einen Kinofilm gedacht. Sie wissen ja, es gibt eine ganze Menge verschiedene Kinofilme, Herbie, ein toller Käfer oder Zurück in die Zukunft. Übrigens das Auto aus dem Film, also ich weiß nicht, ob das Original, aber zumindest das gleiche Modell steht hier auch draußen in Edelstahl, also können Sie sich angucken. Oder dieser Animationsfilm Cars von Pixar. Bei mir war das aber ein ganz anderer Film und da hat ehrlicherweise ein Auto auch nur eine Nebenrolle gespielt. Aber ich persönlich habe tatsächlich in dem Moment als erstes an den bekannten Film Schindlers Liste gedacht. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, der den Film gesehen hat, an eine der Schlussszenen. Da ist nämlich Oskar Schindler, also dieser deutsche Geschäftsmann, der ja über 1000 Juden vom Tod gerettet hat, indem er sie in seinen Firmen beschäftigt hat. Und am Schluss ist so eine Szene, vielleicht zeigt man das Bild, genau. Das ist jetzt nicht das Original, das geht wegen der Rechte nicht, aber so ähnlich sieht das aus, wo der Oskar Schindler da so langfährt und so an seinen ganzen Arbeitern vorbeifährt und sich so fragt, was hat mein Leben am Ende für Sinn gemacht? Hat sich das gelohnt? Habe ich das richtig gemacht? Oder Sie erinnern sich vielleicht, hätte ich nicht noch mehr machen können? Hätte ich nicht noch mehr Menschen retten können? Habe ich genug getan? War mein Leben es wert? Das sind wichtige Fragen, die man sich nicht so oft stellt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch von Stephen Covey kennt, Seven Habits of Highly Effective People oder auf Deutsch Sieben Wege zur Effektivität. Es gilt als das einflussreichste Management- und Wirtschaftsbuch des 20. Jahrhunderts. 40 Millionen Exemplare wurden verkauft. Das ist, glaube ich, das meistverkaufte Sachbuch überhaupt. Hat es jemand von Ihnen gelesen? Sehr zu empfehlen, wirklich ein gutes Buch. Und in diesem Buch beschreibt Stephen Covey so eine etwas seltsame Übung, sage ich mal, so ein Gedankenexperiment. Sie können das ja mal im Moment mit mir nachvollziehen. Also stellen Sie sich vor, Sie fahren so im Auto, merken, da ist seitlich so ein Friedhof und Sie denken spontan, ach, ich habe Zeit, ich parke mal hier, ich gehe da einfach mal rein, hören wir das mal so an. Sie nehmen Platz in der letzten Reihe und beobachten so, wie diese Zeremonie abläuft. Und auf einmal merken Sie, oh, das ist ja ein Freund von mir, der steht auf einmal auf und spricht von vorne. Und Sie realisieren, oh, das ist meine eigene Beerdigung. Und dann kommen Ihre Familie, Ihr Ehepartner, Ihre Kinder, Ihre Arbeitskollegen und sprechen über Sie. Das ist vielleicht ein bisschen befremdlich, aber Stephen Covey ermutigt uns, diese Übung zu machen, um über Prioritäten nachzudenken. Auf mich hat das damals, das ist schon viele Jahre her, dass ich das gelesen habe, echt Eindruck gemacht, weil ich gedacht habe, oh, das ist echt ein gutes Experiment. Was zählt denn am Ende des Tages? Was möchte ich denn, dass Leute mal über mein Leben sagen? Ich weiß ja nicht, wie lange es dauern wird. Spannende Frage, finde ich. Und da gibt es auch einen interessanten Text aus Gottes Wort, der Bibel zu. In Psalm 90, Vers 12 steht da, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Memento mori in Latein. Das ist vielleicht, werden Sie jetzt auch denken, oh, was erzählt er denn hier für Sachen? Das ist so ein bisschen ein Stimmungskiller. Ich finde es aber einen guten Gedanken, weil ich möchte mein Leben nicht verschwenden. Ja, ich möchte mein Leben nicht verschwenden und mir hat das schon geholfen, so eine Überlegung, mein Leben anders zu gestalten. Und ich weiß, ich bin 2014, bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen, tatsächlich wieder back to the roots in mein Heimatdorf. Und eine meiner Nachbarinnen sprach mich dann an und sagte, ja, also Thomas, das war ja keine gute Idee, dass du damals nach Vietnam gegangen bist, als Arzt, du hättest hier fette Praxis aufbauen können, richtig viel Geld verdienen und so weiter. Aber ich habe ihr gesagt, nee, ich kann aus vollem Herzen widersprechen und kann sagen, ich habe Tolles erlebt. Ich habe erlebt, dass Gott durch mich Menschen angerührt hat. Ich konnte Menschen helfen. Das hat mir total Sinn gegeben. Das ist für mich viel wichtiger, als dass ich viel Geld verdient hätte. Und für mich ist eben Gottes Wort, die Bibel, einfach so ein Kompass, der mir wirklich hilft, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und ich glaube, Sie werden mir alle zustimmen. Die Zeiten sind extrem komplex. Vieles ist im Umbruch. Wir wissen auch nicht, wie es hingeht. Die Bibel ist ein Kompass, der mir hilft, zu navigieren. Und ich bin jetzt schon 61. Jetzt müssen Sie sagen, Sie sehen viel jünger aus. Aber ich bin 61 und habe gelernt, das Wichtigste in meinem Leben ist meine Beziehung zu Jesus. Und mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein und eben in liebevollen Beziehungen in andere Menschen zu investieren. Und da sage ich mit großer Überzeugung zu Ihnen, das ist die beste Entscheidung, die Sie in Ihrem Leben treffen können. Jetzt fragen Sie vielleicht, ganz schön steile Aussage, wie kommt ihr dazu? Kann ich das beweisen? Wissenschaftlich natürlich nicht. Aber ich habe eben für mich erlebt, dass ein Leben mit Jesus total Sinn macht und mein Leben ganz anders verlaufen ist durch diese Beziehung. Und für mich persönlich eines der stärksten Argumente ist, wie das Leben mit Jesus Menschen verändert. Und als ich hier so das vorbereitet habe, ist mir sofort so eine Person in den Sinn gekommen, die mir das sehr deutlich vor Augen geführt hat. Ich bin 2003 mal in Kambodscha gewesen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, in Kambodscha war mal beherrscht durch so eine kommunistische Gruppe, Steinzeitkommunisten, sage ich jetzt einfach mal, die Roten Khmer, die ein furchtbares Terrorregime da veranstaltet haben. Und ich bin dann eben so 20, 25 Jahre später in Kambodscha gewesen und habe eine Frau getroffen. Vielleicht kannst du das Bild mal zeigen, genau. Das werde ich bis heute nicht vergessen, diese Begegnung, weil diese Frau war als Kind in diesem Terrorregime. Und die hatten so ganz perfide Dinge. Die haben dann zum Beispiel immer abends Gruppen versammelt, wo man sich gegenseitig denunzieren sollte, also anklagen sollte. Und da wurden oft Kinder gezwungen, ihre eigenen Eltern zu denunzieren. In dem Wissen, wenn ich das nicht mache, werde ich hier ganz furchtbar behandelt oder bringe mich sogar um. Wenn ich es mache, töten die vielleicht meine Eltern. Die Frau fragt mich, was hättet ihr gemacht? Was für eine grausame Situation, auch wo wir merken, wow, das sind Erfahrungen, die kann ich überhaupt nicht ausmalen, was in dieser Frau vorgegangen ist. Aber diese Frau hat Jesus kennengelernt und ihr Leben verändert. Und obwohl sie diese furchtbare Erfahrung über Jahre gemacht hat, war sie in der Lage zu vergeben. Und als dann später die vietnamesische Armee Kambodscha befreit hat, die Roten Khmer wurden dann verstreut, hat diese Frau dann fliehenden Khmer-Soldaten geholfen und denen Essen gegeben, obwohl das eigentlich ihre Peiniger waren. Sie war in der Lage, diesen Menschen zu vergeben und das ist für mich so ein Zeichen, wow, das kann nur Jesus bewirken, so eine Veränderung. Deswegen der Punkt, den ich gerne heute Nachmittag mit Ihnen bedenken möchte, ist, es ist weise, mich heute zu fragen, wofür lebe ich? Was möchte ich auf meiner Beerdigung mal hören von meinen Partnern, meinen Kindern, meinen Arbeitskollegen? Und meine Antwort ist, lebe in der Beziehung mit Jesus. Und mach es zu einer Priorität, in liebevolle Beziehungen an anderen Menschen zu investieren. Dafür lohnt es sich. Und den wichtigsten Punkt habe ich noch gar nicht erwähnt. Es ist nicht nur wichtig, was ich am Ende meines Lebens für ein Fazit ziehe, sondern es ist ein Stück weit nur ein Zwischenfazit. Jesus ist vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen, hat hier gelebt, 30 Jahre lang, ist gestorben und körperlich auferstanden und bietet mir und jedem Menschen, auch Ihnen, die Auferstehung von den Toten und ewiges Leben an. Bisher habe ich davon gesprochen, wichtig ist, was ich tue, aber noch wichtiger am Ende des Tages ist, was Gott tut. Und der gibt mir meinem Leben Sinn. Und jetzt sagen Sie vielleicht, okay, der spinnt jetzt hier ein bisschen. Wie kann man im 21. Jahrhundert daran glauben, dass Menschen von den Toten auferstehen? Ich habe Medizin studiert, ich habe in der Naturwissenschaft promoviert. Ich verstehe schon ein bisschen was von Wissenschaft. Und für mich ist das überhaupt kein Zweifel, dass das stimmt, dass Jesus körperlich auferstanden ist und mir und dir das heute anbietet. Das ist die beste Botschaft. Vielleicht unerwartet für Sie, das im Automuseum zu hören, aber vielleicht denken Sie mal drüber nach. Und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mich gerne ansprechen. Ich werde doch einen Moment hier stehen bleiben. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen ganz tollen Tag hier im Automuseum, in meinem schönen Heimatort Ebersbach. Genießen Sie das. Und es gibt noch ein kleines Musikstück, da können Sie gerne nochmal zuhören und vielleicht nochmal reflektieren. Und damit ist das auch schon beendet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Cars and Spirit, jeden Sonntag im Nationalen Automuseum. Cars and Spirit ist eine Kooperation des Nationalen Automuseum mit der Allianzmission, der Freien Evangelischen Gemeinde Ebersbach und der Theologischen Hochschule Ebersbach.